Listen.
Dann, was noch so ein bisschen in die Definition, das Conditioning, also die Muskelhärte, wie gut sind die Teilungen sichtbar, wie gut sind die einzelnen Muskelfasern vielleicht sogar sichtbar, eben vor allem so Querstreifen in der, im Gluteus oder im Quadrizeps werden da ja gerne gesehen. Dann eben, was auch noch ein wichtiger Bewertungspunkt eben ist, ist die Präsentation. Im Glad, in der Men's Physik und gerade in der Classic Physik ist es da sehr, sehr wichtig. Wobei auch im Bodybuilding ist es natürlich sehr, sehr wichtig, weil wenn ich der beste Athlet bin, den es quasi auf der Welt gibt, aber das auf der Bühne nicht präsentieren kann, nicht rüberbringen kann, dann werde ich den Leuten abschneiden, die vielleicht schlechter aussehen als ich, aber eben einfach das besser präsentieren können, weil es ist einfach eine Präsentationssportart.
Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnold, der Host der Sendung, as usual. Und heute ist jemand aus Österreich zu Gast. Die letzten Wochen wird es hier, ja nicht international, aber europaweit. Letzte Woche Schweiz, diese Woche Österreich. Alexander Krump ist zu Gast. Ich freue mich, dass er am Start ist. Für die unter euch, die ihn noch nicht kennen sollten, ich werde ihm mal eine kleine Introduction geben. Der Alex ist, glaube ich, schon seit er 15 ist mit dem Eisen verbunden. Möchte man fast schon sagen. Sowohl was Bodybuilding angeht, was Powerlifting angeht, hat er auch schon einige Erfolge aufzuweisen. Er ist nämlich auch schon natural Pro-Bodybuilder und auch im Powerlifting hat er ein paar ganz gute Totals rausgehauen, was ich so rausgesucht habe. Also in beiden Bereichen hat er schon einiges gemacht und geschafft, ist Physik, Online-Coach, ist immer schwer irgendwie zu sagen, was man da nun macht, kannst ja gleich mal sagen, wie du das betiteln würdest und Podcast hat er auch mal gemacht, weiß ich noch, wir hatten uns gerade in Wien getroffen, als ich in Wien war. Alex, erstmal herzlich willkommen, cool, dass du am Start bist und habe ich was vergessen, was noch wichtig ist zu erwähnen?
Dir mal viel Dank für die Einladung und dass ich da beim Podcast sprechen darf und so meine Expertise teilen darf. Ich glaube, du hast eigentlich alles erwähnt. Eben, also ich würde mich selbst als Online-Coach sehen, weil ich eben primär nur noch mit Online-Kunden arbeite und nur noch vereinzelt PTs habe. Eben auch eigentlich nur für Kunden, die bei mir im Coaching sind. Eben spezialisiert eben auf Bodybuilding und Powerlifting, da eben auch schon sehr, sehr stark eben auf eben Physikathleten im Bodybuilding-Bereich eben oder auf Strength-Athletes im Kraftsportbereich, im Powerlifting-Bereich.
Genau, was mir noch einfällt, ganz wichtig, was ich noch über dich weiß, ist, dass du, wenn du schlaflos bist, um 4 Uhr morgens, ich glaube, Squat-PRs in das Gym ausprobierst und nicht 4RMs, sondern 1RM Squat-PRs. Das ist noch so eine lustige Anekdote, die mir noch aus deiner Instagram-Story in Erinnerung geblieben ist. Wie kommst du da drauf, wenn du schlaflos bist, sowas zu machen?
Das ist eine gute Frage. So im Nachhinein gesehen, wüsste ich selber nicht mehr, warum man so dumm ist und sowas macht. Das war kurz bevor ich wieder ins Coaching beim Valentin gegangen bin, weil ich habe jetzt eigentlich fast das gesamte Jahr selbst gecoacht. Und da habe ich natürlich gewusst, der Valentin lässt mich keine Singles oder irgendwas unter 4-5 Reps beugen. Also habe ich da nochmal ein bisschen was ausprobieren müssen, was da eigentlich so Zeit gerade drinnen geht, weil mein letzter Powerlifting-Wettkampf ist doch schon noch ein Zeitchen her. Also das war eben die Staatsmeisterschaft 2018 bei uns in Österreich. Und ja, es war doch schön zu sehen, dass ohne großartig darauf hinzupicken, dass damalige 1RM, also damalige Max, zwar nicht ganz gegangen ist, weil damals waren es 2:30 im Zweitversuch und dann der Rekord mit 2:42 ist mir nicht gelungen, aber eben, dass die 2:20 sich im Gym zumindest noch gut bewegt haben. Und ich glaube, wenn ich jetzt eben gut hinpicken würde, dass ich, traue ich mir auch schon höhere Werte auch zu. Also das einfach nur einmal zum Evaluieren. Und warum um 4 in der Früh? Wenn man wirklich überhaupt nicht mehr schlafen kann, alle Check-ins schon beantwortet hat, weil ich habe da hin und wieder so Phasen gehabt, wo ich einfach um 2 Uhr aufgewacht bin und komplett munter war. Mhm. Also ich gehe relativ zeitig schlafen, ich schaue irgendwo, dass ich so um spätestens 9 herum eigentlich im Bett liege. Und dann passiert das halt, wenn ich um 2 aufwache, dass es halt doch schon ein paar Stunden Schlaf sind. Und wenn ich dann quasi ausgeschlafen bin, beginne ich zum Arbeiten. Und wenn dann quasi das E-Mail-Postfach leer ist und man einen Gym-Schlüssel besitzt, dann passieren solche Dinge halt.
Happy you, happy you.
Das stimmt. Und man muss sagen, bei uns im Gym gibt es auch den Hansi. Der geht wirklich, ich weiß jetzt nicht in der Audiozeit, aber der steht routinemäßig um 2 in der Früh auf. Also der hat seinen Schlafrhythmus so eingestellt, dass er halt sehr, sehr zeitig, ich würde mal schätzen, um 6, 7 herum schlafen geht und um 2, 3 herum aufsteht. Und der trainiert halt regelmäßig um 3 bis 5 in der Früh im Gym. Das ist auch unsere Gym-Fairy quasi, weil er räumt auch immer das Gym zusammen. Also ziemliche Props an ihn. Mhm. Das heißt, wenn man in der Früh um 6 Uhr ins Gym kommt, sind alle 10 Triple Racks auf einer Höhe eingestellt, alle Safeties sind auf einer Höhe eingestellt, alle Bänke sind dort, wo sie sind, alle Kurzhanteln sind dort, wo sie sind und, und. Das hat man halt auch sehr, sehr selten und ist ihnen groß zuzuschreiben, dass das Gym eigentlich immer sehr, sehr sauber ist.
Die gute Seele sozusagen.
Genau.
Wahnsinn. Ja, sowas braucht man. Das ist natürlich viel wert. Und das um die Uhrzeit. Also hat er das seinen Biorhythmus so eingestellt, damit er um die Uhrzeit trainieren kann und irgendwie einen besseren Tagesrhythmus hat, wo weniger los ist für, oder macht er das?
Ich wüsste gar nicht, was die genauen Hintergründe sind, aber es wird schon, er wird seine Gründe haben, vermutlich, dass er eben seine Ruhe hat beim Training. ich wüsste das selber nicht. Okay. Da müsstest du ihn mal holen und fragen, wieso man so verrückt ist und das macht.
Alright. Aber dann deine Aussage nehme ich mal, genau, dass es ja jetzt wieder Richtung Fokus Bodybuilding geht, Wettkampfvorbereitung, glaube ich, zeitnah. Oder genau, ist es vielleicht genau. Schon, ne, in der, vielleicht die Prep vor der Prep sozusagen. Und das soll ja heute auch so ein bisschen das Thema sein. Nämlich Wettkampf-Bodybuilding und vor allen Dingen verschiedene Klassen und was es da für Wertungskriterien gibt und was es da für Aspekte gibt, die man unter Umständen vielleicht wissen sollte oder da einfach mehr Kontext schaffen in dem Sinne, weil es gibt ja viele, viele Leute, also ich habe halt das Gefühl, dass der Sport schon immer weiter wächst und viele Leute mit dem Gedanken spielen, mal auf die Bühne zu gehen. Und ich glaube, es ist ganz hilfreich, da mal einen Einblick zu geben, was halt wirklich so an Fakten, Hintergründen und was man dazu wissen sollte. Und da hast du natürlich ein großes Wissen, durch deine ganzen, du hast ja relativ früh angefangen mit dem,
oder was? Genau,
2015,
genau.
Also es war, den ersten Wettkampf auch?
Ja, genau. Mhm. Also ich weiß gar nicht genau, wie oder wann ich ins Fitnesscenter so wirklich begonnen habe. Das war irgendwann so zwischen 2010 und 2012 herum, würde ich sagen. Mhm. Es war so ein fließender Übergang aus dem Vereinssport, vom Fußball zum Kickboxen und dann eigentlich alles so gleichzeitig dann auch im Fitnesscenter begonnen. Und dann eben so 2012 quasi war der erste Wechsel vom McFit in ein anderes Fitnesscenter, in Speedfit bei uns in Wien, wo damals eben auch schon so eine kleine Gruppe Bodybuilder da war und eben auch in Österreich damals erfolgreicher Bodybuilder und auch Vorbereiter war, und von denen habe ich mich quasi dann am Anfang eben auch einmal so normal coachen lassen, also Trainingspläne, Personal Trainings, wie man halt so anfängt, dass man halt einmal reinkommt ins Fitnesscenter, aber habe dann ziemlich bald gemerkt, wenn ich einen Sport mache, dann will ich ihn gescheit machen, mhm, und habe quasi dann auch die Ernährung von ihm machen lassen und habe ihn dann auch 2013, 14 herum gesagt, ich möchte auf die Bühne. Und dann haben wir quasi 2015 angepeilt, weil das bei mir zeittechnisch gut reingepasst hat, weil es da so eine Zeit gegeben hat, wo ich quasi keine Schule, keine Uni, keine Arbeit, gar nichts gehabt habe und in den 3 Monaten 2015 quasi die erste richtige Pro-Prep, sag ich mal, durchgezogen mit Ernährungsplan, stundenlang Cardio pro Tag, also 2 Trainingseinheiten pro Tag, 2x 30 Minuten Cardio pro Tag, teilweise am Ende halt, wenn nicht 30 bis gar keine Carbs mehr, Fett eigentlich nur aus Nüssen, sehr, 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 sehr interessant, ein Ansatz, den ich jetzt nicht mehr wählen würde, aber war auch sehr, sehr lehrreich, vor allem dann, wenn man so die andere Seite der Medaille kennenlernt. Weil 2016, wie das Gym eröffnet hat, bin ich dorthin gewechselt, bin immer mehr dort in die Szene, sag ich mal, reingerutscht, weil mich das Ganze dann eben einfach mehr angesprochen hat, eben mit auch erklären können, also basiert auf der Wissenschaft, warum mache ich das, wieso mache ich die Bewegung, wieso ernähre ich mich so und. Und habe dann eben auch dort 2017 den Strength Coach gemacht und dann quasi mit Abschluss vom Strength Coach im gleichen Jahr mit Valentin Tambosi zusammengearbeitet und dann 2017 auch die zweite Prep dann absolviert, wo ich eben dann unter anderem eben bei der DFSC, also ich habe bei der AMBF den nationalen Gesamtsieg gemacht, da habe ich die DFSC Pro Card bekommen und bei der INBA in Ungarn habe ich ebenfalls den Gesamtsieg gemacht, dort habe ich dann die PNBA Profikarte bekommen.
Also eigentlich ein Durchlauf sozusagen, also für den kurzen Zeitraum. Also das Erste, was mir so in den Kopf kam, was du eben gesagt hast, so von McFit zum Natural Bodybuilding Pro sozusagen von Anfang bis Ende bist du da, wo du jetzt warst. Um sozusagen in das Thema einzusteigen, so für die Zuhörer, so diese Entscheidung, ich will einen Bodybuilding-Wettkampf machen oder vielleicht einen Men's-Physik-Wettkampf, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, was nun sinnvoll ist für wen. Was würdest du so den Zuhörern mitgeben, welche Voraussetzungen sollten gegeben sein, bevor man diesen Gedanken überhaupt hegt, sozusagen?
Ja, also dadurch, dass man quasi eigentlich komplett keine Ahnung hat, wenn man das noch nie gemacht hat, was auf einen zukommt, würde ich da jedem einmal empfehlen, natürlich in sich zu gehen und wirklich zu schauen, wie lange am Stück trainiere ich eigentlich, also wirklich am Stück, ohne jetzt irgendwie also Krankheit oder sonst was außen vor gelassen oder Urlaub oder ähnliches, aber hat es eigentlich so Phasen gegeben oder wie lange dauert es jetzt schon an, dass ich wirklich ohne Unterbrechungen, weil es mich halt nicht freut oder ähnliches, trainiere. Weil eine Prep ist halt schon etwas sehr, sehr Extremes und sehr, sehr Hartes, oder kann es zumindest sein, muss es ja nicht. Und wenn es dann anstrengend wird, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einen dann nicht mehr freut, quasi es keinen Spaß mehr bereitet und man dann sehr, sehr schnell aufhört, wenn dann nicht wirklich die Leidenschaft da ist. Also das würde ich mir auf jeden Fall einmal bewusst machen und schauen, bin ich wirklich dafür da, also mag ich den Sport wirklich so, so wie ich mir das denke, weil viele glauben, hey, es ist cool, lustig, schön sich anmalen zu lassen und dann auf die Bühne zu gehen. Das ist es leider nicht, das ist doch harte Arbeit, das ist anstrengend. Und eben, ich glaube, wenn das nicht gegeben ist, dann wird einfach diesen ganzen Weg, den man dann beschreiten muss oder beschreiten wird, wenn man sich auf die Bühne vorbereitet, sehr, sehr früh keinen Spaß mehr bereiten und dann quält man sich vielleicht mehrere Monate für was man eigentlich im Endeffekt eh gar nicht so wirklich möchte oder wofür man gar nicht brennt.
Mhm. Ja.
Dann natürlich ist die Frage, wie lange trainiere ich insgesamt schon? Also wie viele, sag ich mal, progressive oder gute Trainingsjahre habe ich schon, wo ich mich auch wirklich verbessert habe und nicht nur Bewegungen durchgegangen bin und quasi nicht nur Fitness gemacht habe, sondern wirklich geschaut, dass ich stärker werde, dass ich muskulöser werde, dass ich mich verbessere im Gym, weil das wird so ein bisschen die Grundvoraussetzung ergeben, wie muskulös bin ich eigentlich, weil es ist immer noch Bodybuilding und da geht es halt in erster Linie um Muskulatur, auch wenn es natürlich viele Abstufungen gibt, wo man eben nicht so viel Muskelmasse mitnehmen muss, aber selbst da braucht man halt ein gewisses Grundmaß und kann nicht erwarten, dass man nach paar Monaten oder nach einem Jahr im Fitnesscenter dafür bereit ist. Also ich würde da den meisten empfehlen, sag ich mal, wenn man ein High-Responder ist, traue ich es vielen zu, dass sie nach, meine ich, 3 Jahren oder sowas sicherlich schon auf die Bühne gehen. Wenn man ein Low-Responder ist, also quasi einmal viel ausprobieren muss, um ein bisschen Muskulatur oder wenn man einfach langsame Muskulatur aufbaut, sich einfach dementsprechend mehr Zeit lässt, dass man dort ein gutes Bild auf der Bühne dann auch abgibt. Mhm. Und eben andere Voraussetzungen sind natürlich, wie bereit bin ich eigentlich dafür, wirklich mein Essen zu tracken, vorzukochen, was auch immer, welchen Ansatz man wählt. Also schaffe ich das wirklich über mehrere Monate hinweg, jedes Gramm genau, was ich irgendwie meinem Körper zuführe, eben zu tracken, abzuwiegen, zubereiten. Wie schaut es bei mir beim Training aus? Schaffe ich es, eine gewisse Intensität über mehrere Wochen, Monate wirklich auch zu erhalten? Weil Ziel während der Prep, während der Diät ist es natürlich, die Kraftwerte so gut wie möglich zu erhalten. Und auch wenn es auch wenn die Lasten jetzt dann nicht mehr höher wird, wenn man nicht unendlich viel Gewicht hinzufügt, wird halt das Gewicht mental immer, immer schwerer und natürlich auch in Relation zum Körpergewicht auch immer, immer schwerer. Und das macht das Training schon verdammt hart, vor allem weil irgendwann in der Prep auch der Punkt kommt, wo das Training einfach keinen Spaß mehr macht und man es eigentlich dann nur noch macht, um eben möglichst viel Muskulatur zu erhalten. Und das ist halt einfach schwer und anstrengend und hart. Und das muss man halt einfach durchziehen können. Das Gleiche wie kann ich mit Hunger umgehen? Bin ich bereit dafür, über vielleicht mehrere Tage, Wochen, Monate wirklich zu hungern? Weil Prep ist ja nichts anderes als ein systematisches Aushungern vom Körper. Das heißt, egal wie intelligent man es macht, egal wie viel Volumen man isst, egal wie viel Wasser man zum Essen dazu trinkt, whatever, es wird einfach immer irgendwann einmal der Punkt kommen, wo man einfach hungrig ist und damit muss man auch umgehen können. Und was halt noch dazu geht, was auch sehr, sehr viel unterschätzt, ist natürlich dieser mentale Aspekt. Also man wird sehr, sehr starke Stimmungsschwankungen haben, man wird sehr, sehr starke Highs haben, sehr, sehr tiefe Lows haben. Man wird sich innerhalb von einem Tag dreimal fühlen wie der King und siebenmal wie das größte Arschloch und sich fragen, soll ich das eigentlich wirklich machen und bin ich wirklich bereit dazu und soll ich das wirklich durchziehen? Dann was noch sehr, sehr hart für viele Leute ist, ist natürlich, man isoliert sich immer mehr und mehr. Also gerade wenn man ein sehr, sehr sozialer Mensch ist, irgendwann mal kommt der Punkt, wo man keine Lust mehr hat, auswärts auf Auswärtsaktivitäten, weil gerade soziale Events halt oft was mit Essen, Trinken zu tun haben. Und wenn man mit denen dann nicht großartig Essen, Trinken kann oder dort halt immer dann der komische Typ ist, der sein Essen mitnimmt und eigentlich eh schon sehr, sehr ausgehungert wie ein Krebskranker quasi aussieht, will man sich das wirklich antun und sich dann die ganzen Fragen stellen, die dann einfach auftreten, wieso machst du das, warum isst du das nicht einfach, naja, du kannst das ja essen und brauchst das nicht tracken, du kannst ja dich mehr bewegen und, also irgendwann einmal isoliert man sich dann einfach und redet weniger mit Leuten. Das sind halt alles Punkte, die man sich so ein bisschen irgendwie durchgehen muss und schauen, ist es mir das wirklich wert? Das ist natürlich sehr, sehr übertrieben von mir beschrieben, weil es muss natürlich nicht alles eintreten. Gerade für die erste Prep kann halt alles passieren. Und man soll halt gewarnt sein, was da auf einen zukommen kann. Weil du kennst es ja selber bestimmt auch. Eine Prep hat halt seine dunklen Seiten.
Mhm. Ja, definitiv. Und ich glaube, du hast auch so ziemlich alles aufgeführt, was einem widerfahren wird oder wo man Berührungspunkte haben wird. Und was ich halt auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist halt, dass man sich überlegen sollte, ob diese Phase, in der diese Prep jetzt fallen würde, von den Gesamtlebensvoraussetzungen überhaupt das alles hergibt, an Stressoren, die ich da bewältigen kann, die du halt alle aufgeführt hast, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt in der Zeit, ich bin noch Student und habe in der Zeit halt super viel in der Uni zu tun, dann sollte man sich halt überlegen, ob der Zeitpunkt der richtige ist, ne? Und habe ich vielleicht auch in meinem sozialen Umfeld die Kapazitäten dazu, keine Ahnung, auch ältere Klienten, sie werden dann Vater in der Zeit, ne? Also das sind halt alles so Sachen, wo man überlegen sollte, ist das so ideal, wenn dann sowieso Stressoren kommen, die auch schwer einzuschätzen sind, wie hoch das Stresslevel da fällt oder kommt und dann kommen halt diese ganzen Sachen noch hinzu, die du aufgeführt hast, mal stärker, mal weniger. Das sind alles Sachen, genau. In der ersten Prep ist das alles eine Sache, die man das erste Mal erfährt. Und da kann man da halt schwer einkalkulieren, was nun passiert, nicht passiert. Was ich in der Hinsicht halt nochmal interessant finden würde, welche Meinung du dazu hast, ob man jetzt als jüngerer Athlet früh Erfahrung sammeln sollte oder, sagen wir es mal so, die goldenen, anabolsten Jahre der Nettohypertrophie zuschreiben sollte. Es ist halt immer so, finde ich halt immer so die interessante Frage. Wo siehst du da so den Vorteil? Eher die Erfahrung der ersten Prep schon relativ früh zu haben, der Wettkämpfe zu haben oder dieses, sagen wir es mal, Jahr bis anderthalb Jahre, die man dann ja wieder rausfällt aus dem, ja, aus der Nettohypertrophie, die geht ja verloren.
Ja. Ja, also es ist natürlich immer die, die goldene Mitte und kommt natürlich sehr, sehr stark auf die Umstände an und wirklich aufs Individuum, sprich eben wie lange trainierst du wirklich, wie viel Muskulatur nimmst du mit und und. Ich bin eigentlich schon mehr ein Freund davon, quasi das Ganze zeitnah auszuprobieren, wenn man eben den Sport, sage ich mal, sehr, sehr liebt, sowieso schon sehr aufs Training schaut, sehr auf die Ernährung schaut, vielleicht eben schon den einen oder anderen Cut für den Sommer durchgemacht hat. Also quasi da schon so ein bisschen Erfahrung mit sich selber gesammelt hat und dementsprechend eben, wenn man mit, wenn nicht 14, 15 oder sogar noch früher mit dem Training begonnen hat, kann man halt schon mit 17, 18, 19 auf die Bühne gehen, weil da hat man halt schon seine 3 bis 5 Trainingsjahre, seine eben, sag ich mal, dann auch so sicherlich 3 bis 5 Jahre sich mit der Ernährung auseinandergesetzt und. Und was ich da den großen Vorteil sehe, wenn man eben Erfahrung sammelt, beziehungsweise schon mal auf der Bühne war, man kann einmal sagen, man hat die erste richtige Season hinter sich. Das heißt, man hat dann auch die erste richtige Off-Season, nachdem man einmal einen Wettkampf beschritten hat, weil du lernst halt während der Prep eben hart zu arbeiten und kannst dann eventuell eben diese harte Arbeit dann auch im Aufbau, in der Improvement-Season mitnehmen, beziehungsweise kannst das dort dann dort vielleicht einfach doch mehr rausholen, als wenn du diese Erfahrung nicht gemacht hättest, dass du weißt, hey, auch wenn du müde bist, auch wenn du ausgehungert bist, du kannst trotzdem die Gewichte bewegen. Wie schaut es aus, wenn du im Kalorieüberschuss bist, wenn du pumped bist, dich gut fühlst? Naja, dann kannst du noch umso mehr quasi Stoff im Gym geben. Mhm. Und natürlich kommt dazu, dass eine Contest Prep in meinen Augen ein Skill ist, Posing ein Skill ist, und wenn man die ganzen Sachen nicht auch einmal irgendwie im Wettkampf übt oder nicht einmal praktisch übt, wird dich halt einfach vielleicht jemand schlagen, der das halt einfach besser kann. Sprich, du hast zwar dann vielleicht etwas mehr Muskelmasse, was dann der stechende Punkt wäre, aber wenn jemand etwas besser diäten kann, weil er eben schon mehr Diäten und vor allem Wettkampfdiäten hinter sich hat und dadurch einfach insgesamt mit dem ganzen Stress besser umgeht und mehr Lean Body Mass erhalten kann und natürlich dann auch wirklich das Posing sehr, sehr intensiv geübt hat, kann der sich dann einfach auf der Bühne einfach, glaube ich, beziehungsweise bin ich mir ziemlich sicher eben, insgesamt einen besseren Look präsentieren beziehungsweise auf die Bühne bringen, als jemand, der diese ganze Erfahrung einfach nicht mitbringt. Weil eben man einfach nicht weiß, wie man in gewissen Situationen umgeht. Wie wenn man sein Essen vergessen hat, wenn der Supermarkt auf einmal zu hat, wie wenn man auf einmal im Gym irgendein Gerät defekt ist und man nicht mehr weiß, was man machen soll. Und so ganz banale Dinge, die ich halt in der Prep einfach wirklich aus der Bahn werfen. Und da gibt es halt, also gerade im Naturalbereich, wenn man einen Prep-Ansatz wählt, der halt sehr, sehr lang ist, also sag ich mal mindestens um die 6 Monate herum, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass in den 6 Monaten irgendwas passiert, was einfach Stress bringt. Sei es familiär, sei es mit Freund, Freundin, whatever. Und wie gehe ich dann eben in der Prep, wenn der Stresslevel sowieso schon sehr, sehr hoch ist, damit dem Ganzen um? Weil was, glaube ich, einer der größten Faktoren ist während der Prep, ist einfach eben, wie manage ich meine Stresslevel, wie halte ich die so niedrig wie möglich, dass ich eben so viel Muskelmasse wie möglich erhalte, eben weil sobald der Stresslevel hoch ist, einfach alles irgendwie so ein Teufelskreis ist, wo halt dann alles schön langsam zum Leiden beginnt, vom Schlaf, von der Trainingsleistung, vom Hunger und so weiter und so weiter.
Ja, also die Erfahrung würdest du dann wahrscheinlich doch schon ein bisschen höher einschätzen, ne? Also so, wenn man das mal so alles durchspielt, ist das schon sehr, sehr, sehr viel wert, wenn man das alles schon quasi schon unter seinem Gürtel hat und auf diese Erfahrung zurückblicken kann. Und dann ist deutlich weniger gestresster, was natürlich auch für einen Tag X auch immer ein großer Faktor ist halt, ne? Was da auch nochmal einen ausschlaggebenden Punkt geben kann, sage ich mal so.
Wobei, also dass mich jetzt keiner falsch versteht, ich bin jetzt kein Freund davon, dass man sagt, man startet als Jugend-Junior oder als junger Trainierer jedes Jahr oder sowas, sondern man nimmt sich eben, sage ich mal, einmal oder vielleicht zweimal als Teenager, als Junior Zeit, je nachdem eben, wann man wirklich beginnt mit dem ersten Wettkampf, schaut, wo man ist, macht die Erfahrung durch und baut dann darauf auf. Und dann zwischen den Season natürlich dementsprechend lang Zeit nehmen, weil du hast das selber vorher gesagt, man verliert halt einfach sicherlich 1,5 Jahre oder sowas produktive Zeit, die man sonst in den Aufbau investieren hätte können. Und wenn man das dann halt einfach zu frequent macht, verliert man wirklich gute Zeit. Wobei hier natürlich auch ich ein bisschen vorsichtig bin, weil gerade, wenn man sich so manche Junioren anschaut, die halt Jahr für Jahr eigentlich wahnsinnige Sprünge machen, obwohl die jedes Jahr auf die Bühne gehen. Aber das ist halt die Frage, ob das jeder so machen kann oder ob das nur ausgewählte
Elite,
Leute sind.
Die genetische Elite ja, genau. Kann das wahrscheinlich halt. Ne? Die kommen damit genau. Rum. Da ist dann halt natürlich die Frage, was würden die für Fortschritte machen, wenn sie es nicht tun würden. Ist halt alles immer nur Theorie und man muss halt immer überlegen. Aber halt der Faktor Zeit ist natürlich bei jungen Athleten dann gar nicht mehr so dramatisch. Ne? Also wenn wir im Naturalbereich natürlich immer davon reden, dass Zeit halt so wichtig ist, dass wir halt viel Zeit brauchen, um halt eine signifikante Menge an Muskeln aufzubauen, ist natürlich, wenn wir mal sagen, was weiß ich, zwischen 16 und 24 ist man ja trotzdem noch jung in dem Sport. Ne? Also so die Peak-Zeiten sind ja viel, viel höher. 30, 40 plus ist halt so die Peak-Zeit für Natural Bodybuilder. Da muss man dann auch nicht gucken, dass man Angst hat, zu viel Zeit zu verlieren halt. Ne? Also da kommen dann die Jahre, die man dann noch investieren kann, am Stück noch dazu. Genau, wenn man jetzt sich überlegt hat, alles klar, habe ich irgendwie Bock drauf und jetzt kommt natürlich so die nächste Frage, in welcher Klasse soll ich starten? Wo soll ich mich ansiedeln? Und ich würde mal sagen, wir haben ja schon vorher ein bisschen geschnackt, wir werden mal so 2 bis 3 Klassen durchgehen für die Herren. Was wäre da so dein erster Startpunkt? Worauf würdest du so schauen, wenn man sich für Klassen, nach Klassen umschaut?
Eben also am besten oder was ich da machen würde, einfach einmal natürlich einmal Wettkampfbilder anschauen, sprich welche Klassen gibt es überhaupt und wie schauen die Leute auf den Klassen, also in den Klassen aus. Mir kommt es leider immer noch hin und wieder so vor, als würden manche Leute starten wollen oder starten, den Schritt auf die Bühne gehen, ohne jemals bei einem Bodybuilding-Wettkampf vor Ort gewesen zu sein oder vielleicht sich wirklich sogar noch nie irgendwie Bilder angeschaut zu haben, sondern die denken sich halt einfach, ja, das ist cool, das habe ich gehört, das mache ich. Also da mal schauen, wie schauen da die unterschiedlichen Typen eigentlich auf, von der Struktur, vom Körperbau aus, und dann einfach schauen, wo passe ich so vom Charakter und vom Style, sage ich mal, so am besten her, womit kann ich mich am ehesten identifizieren. Da reden wir jetzt wirklich eigentlich nur von der persönlichen Präferenz einmal und eben noch gar nicht so, wo würde ich großartig strukturell reinpassen, weil manche sind halt einfach eher diese, ich nenne sie mal Sunnyboy-Typen, die halt neben dieses lockere Posing machen, dieses eben diese cool lockeren Vierteldrehungen haben wollen, anstatt eben dieses verkrampftere Posing, sage ich einmal. Wobei selbst da eben gibt es ja jetzt auch übers Classic Physik eben auch kurz Posen, wo eben diese klassische Linie und dieses sehr, sehr elegante Oldschool-Posing quasi gefragt ist. Und eben, also wenn ich mir einmal angeschaut habe, was spricht mich am meisten an, was passt zu mir stilcharakterlich am besten, dann auf jeden Fall, wenn ich sogar 1:1 vergleichen, auch mit dem, wo passe ich jetzt strukturell rein, sprich, wo sind meine Stärken, meine Schwächen, wie ist mein Schultergürtel aufgebaut, wie sind meine Teile zum Schultergürtel aufgebaut, wo passe ich eben strukturell in welche Klasse rein, eben wie stark sind meine Beine ausgeprägt, habe ich da eher noch ein Defizit und ist aber mein Oberkörper schon sehr, sehr stark, dann wäre es sicherlich bzw. wahrscheinlich die beste Wahl, in die Men's Physik zu gehen, eben weil man da ja die Boardshort trägt, die bis bzw. über die Knie geht und dadurch die Beine ja komplett verdeckt sind. Habe ich eben einen sehr, sehr ausgeglichenen Körper, ist halt die Frage eben, wie pose ich gerne, weil gerade wenn wir im Naturalbereich schauen, unterscheidet sich in meinen Augen zwischen der Classic Physik und dem Natural Bodybuilding eigentlich nur der Posing-Stil, einfach weil in der Classic Physik teilweise andere Posen gefragt werden, beziehungsweise Posing-Stil eben mehr auf diese 80er-Jahre-Posing, also mehr auf dieses Classic-Style-Posing angepasst ist, sprich rundere Linien, nicht unbedingt ein X-Frame erzeugen, also weiter Schultern, weiter Quads, sondern mehr so in Richtung Y-Frame, also eher eine sehr, sehr schmale Taille, so schmal wie möglich, mit leicht auslandenden Beinen, sehr, sehr aufrecht, aber dafür ein sehr, sehr weiter Schultergürtel mit starken Armen. Und ja, das wären so die Sachen, quasi eben einfach schauen, wo passe ich von meinem Stil herein, was gefällt mir so, was für einen Posing-Style habe ich am liebsten, was macht mir Spaß, quasi was kann ich auf der Bühne überhaupt verkörpern, weil wenn ich ein sehr, sehr, sag ich mal, wenn ich eigentlich jemand bin, der sehr gerne diese Pressposen macht, aber dann eben eigentlich nur Vierteldrehungen in der Men's Physik macht, wo ich mich eigentlich unwohl fühle, dann sieht man das einfach und strahlt quasi das auch dementsprechend auf der Bühne aus. Und dann natürlich, was man nie vergessen darf, weil es ist ein Wettkampfsport, in welcher Klasse habe ich gefühlt die besten Gewinnchancen, weil man nimmt bei einer Wettkampfteilung zu gewinnen. Und da wäre es natürlich dann schlecht oder dumm irgendwie, nicht die Klasse auszuwählen, wo man die besten Gewinnchancen hätte.
Mhm. Ja, okay. Habe ich 2015 auch so gemacht, aber auch genauso, wie du es anfangs gesagt hattest, vorher noch nie auf einem Bodybuilding-Wettkampf gewesen. Zwar Bilder angeguckt, aber gedacht, Mensch, also habe ich im Podcast auch schon öfter erzählt, ich habe 2015 auch, ich weiß gar nicht, ist halt auch ein IFBB-Wettkampf gewesen, also ein Verband, der IFBB angeschlossen ist, und ich war damals sogar noch, habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich kein Naturalwettkampf ist, und bin dann halt auch in der Men's Physik gestartet und habe mich dann halt hinter der Bühne halt schon gewundert, warum wirklich da Athleten sind, so ich war auch da noch nicht wirklich so der, vom Trainingsstand noch nicht so wirklich so super, super weit, aber da waren halt wirklich Athleten, die so 20 Kilo schwerer waren, so Stage Weight, und dann, irgendwas läuft hier falsch und so, ne? Und da, ich war halt wirklich komplett, hab mich halt nicht informiert, und da, das war auch erst der Zeitpunkt, wo ich überhaupt auch zu dem Ganzen gekommen bin und mich erstmal belesen habe. So solltet ihr das definitiv nicht tun, denn das macht meistens keinen Spaß, wenn man dann halt, ich glaube, ich bin trotzdem, glaube ich, 10. von 17 geworden, was cool war, aber ja, man sollte sich dann schon wirklich auch mit den Verbänden dann beschäftigen und gucken, wo man dann startet. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Wenn wir jetzt mal schauen, du hast ja auch als erstes so gesagt, Men's Physik zum Beispiel, legen wir mit der Klasse mal los. Ist natürlich auch ganz interessant zu sehen, was gibt es da für Bewertungskriterien und was sollte man mitbringen oder worauf sollte man achten? Was wird dort bewertet?
Die Wertungskriterien allgemein, sage ich mal, gelten eh für alle Klassen. Wo sich die Klassen unterscheiden, ist einerseits die Gewichtung der einzelnen Punkte. Sprich, eben in der Men's Physik wird sehr, sehr viel mehr Wert auf die Posing, auf die Ausstrahlung gelegt, weniger Wert auf die Härte, sage ich mal, wobei man auch definiert genug kommen muss. Es wird auch nicht so viel Wert, beziehungsweise auch, es wird eigentlich schon Wert darauf gelegt, auf die Muskelmasse, weil man darf nicht zu viel haben, was halt immer schwer zu sagen ist, wann ist es zu viel. Und so zieht sich das eigentlich, also quasi bei der Gewichtung, bei den Bodybuilding-Klassen ist halt die Muskelmasse sehr, sehr wichtig, das Conditioning, eben die Muskelhärte, relativ wichtig, aber eben die Muskelmasse zum Beispiel höher gewichtet als jetzt die Härte. Bei der Classic-Physik ist es genau andersrum, da ist die Muskelmasse jetzt dann nicht mehr so stark gewichtet, wobei natürlich auch ein wichtiger Faktor ist, dafür die Härte nicht mehr so wichtig und. Also dafür dann am besten für die Gewichtung für die einzelnen Klassen wirklich im Regelwerk nachlesen vom Verband, wo man starten möchte, sich die Klasse anschauen, sich die Regeln durchlesen, hilft immer, wenn ich bei einem Wettkampf starte und dann weiß, was sind eigentlich die Regeln, was darf ich machen, was darf ich nicht machen, was soll ich machen, beziehungsweise wofür kriege ich Punkte, wofür werden Punkte abgezogen. Und das wären so die allgemeinen Punkte eigentlich von den Bewertungskriterien, ist natürlich immer die Overall-Physik, also sprich der Gesamteindruck, das Gesamtbild, das wird eigentlich immer mit bewertet oder wird, sage ich mal so, am genauesten bewertet, weil es ist doch so ein bisschen ein subjektiver Sport, und auch wenn man es probiert, so objektiv wie möglich aufzuziehen, bleibt einfach immer so diese persönliche Präferenz hängen, beziehungsweise da, wie der gefällt mir einfach besser als der, weil das so, so und so. Und eben dieser Gesamteindruck wird quasi nochmal untergeteilt in die Punkte Proportionen, sprich, wie proportional sind meine einzelnen Muskelgruppen zueinander, beziehungsweise im Gesamtbild vom Körper, sprich, wie schauen die Schultern im Vergleich zu den Armen aus, wie schauen die Waden im Vergleich zu den Unterarmen aus oder zu den Oberarmen, wie schauen die Oberschenkel, die Breite im Vergleich, also in Proportion zum Schultergürtel aus, wie schaut die Schultergürtel in Proportion zu der Taille aus und so weiter und so fort. Also sprich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und habe ich irgendwo Muskelgruppen, die zu stark oder zu schwach ausgeprägt sind. Mhm. Dann gibt es noch eben den Bewertungspunkt, die Symmetrie. Sprich, wenn ich mich an der Y-Achse spiegeln würde, wie schaut meine linke und meine rechte Körperhälfte zueinander aus? Ist der linke und der rechte Arm gleich groß, gleich definiert, gleich vaskulär? Das gleiche natürlich bei den Armen, bei allen Körperpartien. Dann natürlich die Muskelmasse, was selbsterklärend ist. Wie viel Muskulatur habe ich für meine Körpergröße, beziehungsweise wie viel Muskelvolumen, wie viel Muskeldichte quasi habe ich auf meinen Rahmen, also auf meinen Körper drauf. Dann, was noch so ein bisschen eben die Definition, das Conditioning, also die Muskelhärte, wie gut sind die Teilungen sichtbar, wie gut sind die einzelnen Muskelfasern vielleicht sogar sichtbar, eben vor allem so Querstreifen in der im Gluteus oder im Quadrizeps werden da ja gerne gesehen. Dann eben, was auch noch ein wichtiger Bewertungspunkt eben ist, ist die Präsentation im Glad, in der Men's Physik und gerade in der Classic Physik ist es da sehr, sehr wichtig, wobei auch im Bodybuilding ist es natürlich sehr, sehr wichtig, weil wenn ich der beste Athlet bin, den es quasi auf der Welt gibt, aber das auf der Bühne nicht präsentieren kann, nicht rüberbringen kann, dann werde ich neben Leuten abschneiden, die vielleicht schlechter aussehen als ich, aber eben einfach das besser präsentieren können, weil es ist einfach eine Präsentationssportart. Und ja, ich glaube, das war's.
Mhm. Wenn man jetzt außer mir fällt jetzt noch was ein. Genau, wenn man jetzt mal einfach sagt, so der typische Men's Physik-Athlet, also ich finde halt immer, du musst halt schon so ein bisschen dafür geboren sein halt, ne? Also dieses typische, ein Schultergürtel, den kannst du dir halt antrainieren in gewisser Weise. Also die Schultern so aussehen lassen, dass sie halt so ein bisschen poppen, ne, aussehen. Aber wenn du halt eine verbaute oder eine breite Taille, eine breite Hüfte hast, dann kannst du das halt nicht wegtrainieren oder so halt, ne? Dann ist das halt, selbst wenn du da Lust drauf hast, ist das halt relativ, wirst du nicht so gut abschneiden halt, ne? Also da muss man halt auch wirklich ernst oder ehrlich mit sich selber sein und sich Bilder anschauen und sagen, okay, da passe ich halt nicht rein. Also es macht mir vielleicht Spaß, aber ich werde halt nie den größten Erfolg haben, weil die Bewertungskriterien mir das einfach da einen Strich durch die Rechnung machen werden, ne? Weil es gibt natürlich auch viele Athleten, wo die sagen, okay, Men's Physik, da starte ich mal einfach in den Sport rein, weil das ist ja vielleicht erstmal nicht so schwer, oder denken Sie, die Prep ist vielleicht nicht so hart, weil das Conditioning vielleicht nicht ganz so hart sein muss und ich die Beine nicht freikriegen muss. Ja, aber dennoch muss man ja die Prep trotzdem genauso ernst nehmen am Ende des Tages. Weil viele ja dann auch irgendwann von der Men's Physik ins Men's Bodybuilding quasi übersiedeln. Ist ja auch so ein Prozess, der des Öfteren stattfindet. War für dich aber nie eine Option sozusagen, ne? Du hast ja sofort mit dem.
Also ich muss sagen, 2015, wie ich jetzt dann begonnen habe, da war, glaube ich, das erste Jahr oder einer der ersten Jahre, wo es die Men's Physik dann überhaupt gegeben hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die 2015, also wann die genau eingeführt worden ist. Das ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Klasse, genauso wie die Classic Physik, die noch jünger ist. Ich muss sagen, ich habe den Luxus, ich könnte vermutlich in beiden Kategorien starten. Mhm. Haben wir auch schon das eine oder andere Mal überlegt, eben bei einem ungetesteten Verband zum Beispiel, eben dort in der Men's Physik zu starten, einfach weil ich muskulär im Bodybuilding dort nicht mithalten kann. Einfach wie du sagst, das sind halt Leute mit 10, 20 Kilo mehr Stageweight bei der gleichen Körpergröße dann neben dir. Da schaut man einfach nach weniger aus. Da kann man noch so hart sein und noch so gut posen können. Es ist und bleibt ein Bodybuilding-Wettkampf, wo halt die Muskulatur mitgewertet wird. Aber dadurch, dass mir das Posing an sich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, und da reden wir eben vom Bodybuilding-Posen, beziehungsweise ich auch immer so quasi eine Kür präsentieren wollt, die sie im Men's Physik zwar irgendwie in der Form von einem Ewok gibt, aber das, ein Ewok dauert, wenn nicht, vielleicht 30, 40 Sekunden. Eine Kühe ist halt quasi eine Minute Freestyle, wo du eigentlich wirklich alles machen kannst, was du so ein bisschen möchtest, natürlich mit so ein paar Einschränkungen. Beziehungsweise finde ich auch angenehmer, die so neuen Grundposen zu haben, wo wirklich alles sehr, sehr schön und sehr, sehr klar deutlich und gewertet werden kann. Also für mich war eigentlich von Anfang an ziemlich klar, dass ich den Bodybuilding-Weg gehen werde oder gehen möchte. Und natürlich, weil ich eigentlich immer schon relativ starke Beine gehabt habe und das dann die Entscheidung auch ein bisschen leichter gemacht hat, weil ich dann, wenn ich schon sehr, sehr viel Arbeit in meine Beine rein investiert habe, die Arbeit natürlich auch präsentieren möchte.
Mhm. Ja, das ist halt auch das Interessante bei dir und das ist auch so etwas, was ich bei vielen Athleten beobachtet habe, dass natürlich viele Athleten, die schon früh eine gesamtgute Entwicklung hatten, halt oftmals auch ein Powerlifting im Hintergrund haben halt. Oder oftmals, dass eine Übereinschneidung ist, die viele haben. Ne? Also da steckt schon irgendwas hinter, ne, an den Grundübungen und am Stärkerwerden. Aber das ist halt wahrscheinlich wieder nochmal ein anderes Thema. Wenn wir jetzt mal vom ganz normalen Men's Bodybuilding ausgehen und das, was wir jetzt an Bewertungskriterien eben schon mal so ein bisschen aufgerufen haben, was wären denn so deine, ließen sich daraus Trainingsempfehlungen in gewisser Weise mitgeben oder ja, sowas in die Richtung, wenn man sagt, oder fangen wir mal mit der Men's Physik an, gäbe es da Trainingsempfehlungen aufgrund der Bewertungskriterien?
Ja, also eben, du hast das schon angesprochen, und zwar, was bei der Men's Physik eben sehr, sehr wichtig ist, ist eben dieser weite Schultergürtel und eben im Optimalen sehr, sehr starkes V-Taper, sprich eine sehr, sehr schmale Taille, zu einem sehr, sehr weiten Schultergürtel aufgeht. Daher dann auch die Empfehlung natürlich dementsprechend, den gut zu trainieren, also gerade was so die seitliche Schulter angeht, die ja ansonsten jetzt nicht unbedingt bei so vielen anderen Übungen viel Spannung abbekommt. Also da viele so Side-Heavy-Übungen einzubauen, High-Pulls, beziehungsweise auch natürlich so Überkopf-Drückbewegungen, wo sie auch leicht dabei ist. Noch wichtig ist eben quasi eigentlich der gesamte Oberkörper, sprich eine gut ausgeprägte Brust, ein starker Rücken und dicke Arme. Die Beine könnten theoretisch vernachlässigt werden, würde ich jetzt nicht, weil natürlich es bis zu einem gewissen Punkt möglich ist, beziehungsweise wenn ich mich wirklich gezielt gerade auf einen Wettkampf hin vorbereite, ich natürlich die Gewichtung eher am Oberkörper lege als am Unterkörper. Aber quasi in der Improvement Season, wenn ich mich verbessern möchte, würde ich auch den Unterkörper dementsprechend mittrainieren. Einfach, dass ich da nicht irgendwie in irgendwelche Disbalancen reinlaufe, die mir dann vielleicht langfristig irgendwie Probleme bereiten könnten. Sei es gesundheitlich, sei es krafttechnisch, sei es was auch immer. Mhm. Eben. Also da Men's Physik auf jeden Fall Oberkörper mit Fokus auf die Schultern und ich würde auch eigentlich fast sagen, Schulterrücken, weil umso stärker der Lat ausgeprägt ist, umso stärker hat man eben auch dieses V-Taper, wenn man das noch mit dem richtigen Posing paart, sage ich mal, dass man die Hüfte richtig positionieren kann, sprich sich schön schräg in den Raum reinstellt, um die Hüfte noch einmal ein bisschen schmäler wirken zu lassen, das dann sehr, sehr gut und sehr, sehr stark rankommt an das, was man quasi so als optimalen Men's Physik-Athleten sehen möchte.
Also das sind dann auch so die Athleten, die dann auch mal, auch wenn das ja heutzutage gar nicht mehr, man darf das ja gar nicht sagen, die dann wirklich Schulter-Arm-Trainingstage haben oder fokussierte Tage haben. Für solche Athleten kann das durchaus auch relevant sein, also finde ich. Man darf es ja heutzutage wirklich gar nicht mehr sagen, weil natürlich immer so ein bisschen die Science-Polizei durch die Gegend rennt und sagt, da gibt es ja keine Studie für und das kannst du nicht machen. Ich finde gerade Men's Physik-Athleten können davon profitieren, wenn sie halt sehr, sehr in diese Kategorie fallen und dort halt auch wirklich einen Erfolg suchen wollen, halt, ne, gerade in der Improvement-Season. Aber wie du auch gesagt hast, die Beine sollte man jetzt nicht komplett außen vor lassen. Kann man halt Kapazitäten ein bisschen freier machen, halt, ne, als man sie natürlich fürs Bodybuilding braucht. Genau, und wenn wir jetzt aufs Men's Bodybuilding übergehen, wie wird sich das dann verändern, so ein bisschen von der Trainingsempfehlung?
Eben, also beim Men's Bodybuilding wollen wir insgesamt eher so einen starken X-Frame haben, sprich eben auch weit ausladende Schultern, möglichst schmale Taille, aber eben auch dann weit ausladende Oberschenkel bzw. einen dementsprechend starken Unterkörper. Was für mich persönlich da wichtig ist, was ich halt versuche, ist eben ein sehr, sehr ausgeglichener Athlet zu sein, sprich quasi keine Schwäche zu haben. Und das wäre eigentlich auch das, wo man, glaube ich, auf der Bühne sehr, sehr gut punkten kann, weil wenn man quasi so wenige Schwächen wie möglich hat, einfach man sehr, sehr proportional ist, sprich es passt halt alles zueinander, sprich die Arme sind in guter Proportion zu den Beinen jetzt, die Brust passt zu den Schultern, die Oberarme passen zur Brust, was einfach ein sehr, sehr schönes, ästhetisches, ausgeglichenes Bild gibt. Sprich, hier würde ich halt wirklich schauen, wenn ich Trainingsakzente setze, dass ich alles möglichst gleich treffe und wenn ich schaue, dass ich irgendwas priorisiere, dort entsprechende, also meine Schwächen eben priorisieren, ist klar, und dort dann Akzente setze, indem ich dort quasi vielleicht die einfach als erste Übung immer durchmache, damit ich dort mich stärker verbessere als bei den anderen Bereichen, dass ich dort etwas mehr Volumen fahre, die Frequenz vielleicht ein bisschen in die Höhe haue, solche Sachen, aber im Großen und Ganzen eigentlich relativ ausgeglichen trainiere und so wie mir halt mein Körper das quasi vorgibt, dass ich in jedem Bereich schön langsam und gut Fortschritte mache. Was eben im Bodybuilding wie auch in der Men's Physik natürlich wichtig sind so diese kleinen ästhetischen Muskeln, die halt bei vielen Compound-Übungen eben nicht dabei sind, eben seitliche Schulter schon angesprochen, die hintere Schulter ist natürlich auch noch wichtig und dann natürlich so, sag ich mal, den Ursprung und Ansatz von den unterschiedlichen Muskeln trainieren, wenn möglich, sprich bei den Legungen, wenn möglich nicht immer die gleiche Bewegung einbaue, also zum Beispiel für die Hamstrings jetzt nicht immer nur Leg Curls mache, sondern halt dort auch eben so Hip-Hinge-Movement, also Hüftstreckbewegungen einbaue, eben wie was wie ein Good Morning, wie ein rumänisches Kreuzheben oder eben beim Trizeps, dass ich einerseits Überkopfbewegungen dabei habe, wo ich den langen Kopf vom Trizeps dehne, um den Kopf zu akzentuieren, wie eben andere Overload-Bewegungen zu haben. Aber im Großen und Ganzen ist das natürlich jetzt auch sehr, sehr schwer, da auf irgendwas im Detail reinzugehen, weil ich dann wahrscheinlich einfach abdriften werde und dann irgendwie in die Trainingslehre reingehe, wo man auch viele, viele Stunden vom Podcast, glaube ich, damit füllen kann, beziehungsweise es schon viele Stunden gibt, wie sollte man trainieren, und welche Übungen sollte man nehmen, welche Frequenz, welches Volumen und so weiter.
Ja, aber ich finde es halt, glaube ich, schon sehr, sehr gut, dass du auf den Punkt gebracht hast, dass man ja vielleicht erstmal die Schwächen ausmerzen sollte oder sich darauf konzentrieren sollte, möglichst ausgeglichener Athlet zu werden, weil ich denke auch viele Athleten natürlich, wenn sie sich da nicht zu sehr mit beschäftigen, mit diesen Kriterien, natürlich oftmals ihre Stärken natürlich lieber trainieren, weil sie natürlich dann auch im Spiegel natürlich besser aussehen. Es macht mehr Spaß, die zu trainieren. Und die Muskelgruppe, die eh so stubborn ist, also die halt eh nicht gerne wächst oder wo man halt mehr zu kämpfen hat, das macht natürlich auch deutlich weniger Spaß halt, ne? Und ist klar, ja. Und das auch erst das Priorisieren kommt vor dem Spezialisieren, ist auch immer so ein Thema, was ich interessant finde. So Spezialisierungszyklen. Aber vorher kann man halt, wie du es auch sehr, sehr schön gesagt hast, definitiv erstmal priorisieren in der Anordnung der Übungsreihenfolge etc. Und das ist halt das, was, also mir macht halt mittlerweile, deswegen habe ich ja auch den Weg gewählt von der Men's Physik Debüt nächstes Jahr dann ins Bodybuilding, einfach um diese Challenge zu haben und ja auch zu gucken, dass ich habe halt genügend Schwächen, diese so gut es geht halt auszumerzen und das macht mir dann halt wieder Spaß, an der Aufgabe halt zu wachsen halt, ne? Ja. Werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Wenn man das Ganze jetzt nochmal so auf die Classic-Physik, könnte man da noch irgendwas hinzufügen? Wäre da noch was, also was wichtig wäre?
Also was bei der Classic-Physik sehr, sehr wichtig ist, ist in meinen Augen das Vakuumtraining. Also da würde ich wirklich aktiv Vakuums als ins Trainingsprogramm einbauen, weil sonst macht man es nicht. Oder eben, man könnte es theoretisch auch zu Hause machen, aber wie schon gesagt, aus der Erfahrung weiß ich, dann skippt man das sehr, sehr gerne. da unter anderem quasi einfach nur Bauchansteuerungsübungen, sowas wie einen Medizinball, also liegend auf den Bauch legen, Bauch komplett einziehen, Bauch komplett rausdrücken, bis man dann halt wirklich Vakuum-Holds macht, einfach mal im Liegen, im Hocken, im Sitzen, bis man dann halt ins Stehen übergeht, dass man da lernt, das Vakuum gut zu hitten, quasi gut zu machen, einfach weil es etwas sehr, sehr Klassisches ist und sehr, sehr gern gesehen wird in den Klassen. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Vakuumpose eine Pflichtpose ist bei irgendeinem Naturalverband. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der IMBA oder sowas gibt, weil die IMBA macht irgendwas, was so Posing angeht. Ich glaube, die haben jede Pose, die sie irgendwie genommen, die es irgendwie gibt, in die Classic-Klasse reinkaut, dass auch alles abgedeckt ist, weil lustigerweise, wenn man sich so bei der NPC oder bei der IFBB das anschaut, ist ja die Classic-Physik noch einmal ein bisschen kleiner. Also ich glaube, da gibt es nur 4 oder 5 Pflichtposen im Gegensatz zum Bodybuilding, wo es 9 gibt. Und dort gibt es, glaube ich, 13 oder sowas. Also da gibt es dann eben sowas wie Your Favorite Classic Pose, eben dann die Vakuumpose noch dazu, dann irgendwelche anderen klassischen Posen. Bisschen absurd.
Ja, ich glaube, die Classic-Physik ist dann noch etwas wirklich für die Leute, die schon immer ein Faible für Posing hatten, halt, denen das jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht hat von Anfang an und die halt in dieser Präsentation halt noch mehr aufgehen halt und in diesen, ja auch dann in diesen fließenden Bewegungen halt auch noch die klassischen, genau, Posen aus der Zeit, die halt auch aus dieser Ära natürlich so ihre Idole gezogen haben. Ja, man genau, ist natürlich immer das, was man so an Idolen natürlich und an Vorbildern hat. Das, dem eifert man natürlich nach und dann ist das natürlich auch eine Klasse für die Leute, was ich auch eine sehr, sehr schöne Klasse finde dann. Wenn die Leute das beherrschen, finde ich das enorm ästhetisch. Also wirklich das, was ich super, super gerne mir anschaue. Und wo ich dann auch sage, okay, Men's Physik, das schaust du dir an und da siehst du auch Athleten, wo du sagst, okay, wow. Aber es ist nicht so, dass du sagst, oh, da gucke ich jetzt so richtig schön so lange zu und ach ja, und es ist schön, ne? Da schwelgt man halt nicht so. Das ist halt dann nochmal was anderes. Cool. Jetzt, wenn es jetzt nochmal um dich selber geht, ich habe es ja am Anfang mal so ein bisschen angeschnitten, was ist jetzt dein Plan für die nächste Zeit? Wie sieht der Masterplan aus? Wann bist du wieder als Natural Bodybuilding Pro zu sehen?
Also bei mir geht es jetzt dieses Jahr im Herbst, also 2020, im Herbst auf die Bühne. Mhm. Im Herbst deswegen, weil es, da haben wir ja auch kurz im Wien drüber gesprochen, weil es einfach sehr, sehr viel angenehmer ist, über den Sommer zu diäten. Einfach schönes Wetter, es macht mir Spaß, man ist während der Zeit, wo es draußen schön ist, lean. Und natürlich, was für mich auch wichtig ist, die viele große Shows oder die Finalshows von den Verbänden sind einfach im Herbst. Und wenn man da im Frühjahr startet, müsste man quasi dann die ganze Form konservieren, was in meinen Augen unmöglich ist. Oder man verschwendet dann einfach sehr, sehr viel Zeit und Energie dafür, dass man vielleicht in 3-4 Monate dann stagniert und eigentlich nicht besser wird. Eben, da sind die Shows noch nicht 100% ausgewählt. Also was ich auf jeden Fall machen werde, wenn möglich, ist die UKDFBA. Einfach nur, weil mir dort weil es eine der härtesten Amateur-Shows ist, die es gibt, wo mir einerseits der Ablauf sehr, sehr gut gefällt, also der sehr, sehr smooth ist, die Leute wissen dort, was sie machen, die Qualität der Athleten ist sehr, sehr hoch, das Judging ist so, wie ich mir das vorstelle, sprich die Teile werden so gewichtet, wie ich das auch im Natural Bodybuilding-Bereich machen würde. Und England ist auch noch relativ nah, was halt dann die Reisekosten auch nicht explodieren lässt. Was ansonsten noch gemacht wird, weiß ich nicht. Ich werde mir bei der IMBF, also bei der Lateralshow bei uns in Österreich, werde ich vermutlich nicht starten, weil ich selbst Kunden dort vor Ort haben werde, die ich dann einfach betreuen werde. Das ist mir wichtiger, als dass ich dort selber starte. Eventuell werde ich die GNBF kann ich leider nicht wirklich als Österreicher mitmachen, weil im Herbst ist ja dort immer die nationale Meisterschaft, was quasi dann als Ausländer ein bisschen blöd ist, weil dann gibt es nur die Ausländerklasse und dort glaube ich, würde ich zwar jetzt auch keinen schlechten Fuß machen, aber wenn dann halt irgendwelche Leute mit 1,90 Meter und 105 Kilo auf der Bühne neben mir stehen, da schaut so jemand wie ich mit 75 Kilo sehr, sehr dünn daneben aus, und dafür brauche ich dann quasi nicht teilnehmen. Mhm. Ja, ansonsten eben vielleicht in England die BNBF oder die DFSC eben, also da würde ich gerne eigentlich eine Profishow bei der DFSC machen, einfach aus den gleichen Gründen wie bei der UKDFBA, sehr, sehr guter Bühnenablauf, sehr, sehr gute Leute, die das machen, und sehr, sehr gute Leute, die auf der Bühne sind. Und ja, also ich würde schauen, dass ich so um die drei Wettkämpfe herum mache, einfach nur damit sich das Ganze auch irgendwie auszahlt, dass ich oft genug die Chance habe, mich zu präsentieren habe, ich mehrere Vergleiche mit unterschiedlichen Personen habe, um zu schauen, wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Schwächen und woran darf ich dann die nächsten Jahre arbeiten. Okay. Und ja, und jetzt haben wir Februar, jetzt sind wir eigentlich, jetzt wird die Form eigentlich so gut wie möglich erhalten, beziehungsweise leicht noch verbessert, mit einem ganz, ganz leichten Überschuss, einfach nur, dass der Körper so energiegeladen wie möglich und so gesund wie möglich für die Prep dann ist. Und dann wird es vermutlich jetzt dann irgendwann im März, April in die Diät gehen, wo wir eben dann bis Ende September bzw. Oktober alles runterhauen, was so an Fett vorhanden ist, um die Endhärte zu bekommen.
Die von allen gewollte absolute Endhärte. Die Streifen in den Glutes, die Streifen haben. Und für die Zuhörer, die halt wirklich Bodybuilding-affin sind und die letzten Jahre halt mitbekommen haben, also ich will gar nicht wissen, wo das noch hinführt, was wir halt für Conditionings in 5 Jahren halt in der Elite sehen. Das wird dann halt richtig gefährlich halt irgendwann halt. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn, was da für Conditionings rausgehauen werden am Ende des Tages. Ich werde es natürlich verfolgen, finde ich sehr, sehr interessant und GmbF wäre natürlich toll, aber würde ich halt auch nicht machen, wie du schon gesagt hast, das ist immer eine sehr, sehr undankbare Klasse, weil das Vergleichen ist nicht immer so, macht nicht so viel Sinn, aber international dann noch was zu machen, lässt du dir dann offen, je nachdem, was rauskommt bei den Wettkämpfen wahrscheinlich.
Ja, genau, also es gibt ja quasi bei euch in Deutschland noch die WMBF, mhm, die eine Option wäre für mich. Theoretisch in Dänemark gibt es auch einen WMBF, aber die DFNA, wo ich letztes Jahr mit einem Kunden war, die mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat, wobei eben für mich persönlich die Show zu klein wäre, dass ich dort starte, aber gerade so für einen Anfänger oder so für die erste Show sicherlich sehr, sehr empfehlenswert, weil es eben im kleineren Rahmen ist. Guter, angenehmer Ablauf, eben relativ nah und man muss keine 1.000 Euro für einen Flug und Mitgliedschaftsgebühren zahlen. Mhm. Und eigentlich hätte ich nicht vor, eine größere Show über See zu machen, außer es ergibt sich irgendwas, sprich irgendwer ist motiviert mit mir dorthin zu fliegen und mir das Ganze zu zahlen oder irgendwer ist motiviert mir das Ganze zu zahlen, dann mache ich das sehr, sehr gerne, aber jetzt nur, damit ich dort starten kann, weil eine Bodybuilding-Show ist in Amerika nichts anderes als bei uns, je nachdem, welche Show man eben genau macht, ist vielleicht sogar schlechter, eben gerade die große World-Show würde man sich denken, dass sie besser sind, aber wenn man das so letztes Jahr ein bisschen mitverfolgt hat, ist das auch nicht immer der Fall. Also schauen wir mal, was sich ergibt, welche Verbände da quasi gute Termine haben, weil darum geht es ja auch, dass die Shows angenehm weit auseinander liegen, also dass ich zumindest 1 bis 2 Wochen zwischen den Shows habe, damit ich mich noch ein bisschen verbessern kann, beziehungsweise ein bisschen erholen kann von der Show. Und ja, schau mal, ich bin da sehr, sehr entspannt, was das Ganze angeht. Sobald wir eben wirklich konkretere Termine haben, wissen wir halt, ob wir ein bisschen mehr auf die Tube drücken müssen oder ob wir ein bisschen das Tempo rausnehmen können, je nachdem, wie halt auch die Form dann zu dem Zeitpunkt ist.
Ja. Aber so oder so, also ich hab ja deine Form gesehen jetzt und allgemein, ihr habt ja die perfekte Handlungsfähigkeit für jegliches Szenario, also...
Ja, genau, aber auch nur, weil wir jetzt noch viel Zeit haben, weil es der Schein bei mir trübt ein bisschen, okay, dadurch, dass ich von der Fettverteilung, sag ich mal, relativ gesegnet bin und sehr, sehr ausgeglichen bin, sprich überall ein bisschen Fett, aber jetzt an keiner Stelle extrem viel, ist es halt, wenn ich diete, werde ich halt überall ein bisschen dünner, aber nirgendwo auch so wirklich lean. Okay. Was natürlich einerseits angenehm ist, weil wenn ich einmal hart bin, dann bin ich hart. Aber bis dahin werde ich eine sehr, sehr lange Zeit einfach nur dünner und nicht wirklich definierter. Und eben, ich wiege jetzt circa 91 Kilo, 92 Kilo so im Durchschnitt auf meine 1,75, 1,76 und da müssen halt eben dann nochmal 16, 17 Kilo runter, damit ich dann die vorhin erwähnte Endhärte auf der Bühne habe.
Ja, wir werden's beobachten, also ich auf jeden Fall. Alex, sag den Leuten, wo sie dich im Internet finden, wenn sie auch diese die Transformation, die jetzt kommt, sehen wollen und wo sie auch Content von dir finden.
Genau. Also dadurch, dass Facebook für mich gestorben ist, bin ich eigentlich jetzt aktiv zurzeit nur auf Instagram unterwegs. Da unter Coach Alexander Grump. Auf YouTube wird es voraussichtlich auch dieses Jahr das eine oder andere Video geben, beziehungsweise sind meine ganzen alten Podcast-Episoden noch zu finden, falls sich jemand das anschauen will. Aber eben Instagram ist quasi der Kanal, der Channel, wo ich am besten erreichbar bin, wo ich die meisten Informationen raushaue und wo man mich auch am einfachsten kontaktieren kann.
Alright, werdet ihr natürlich alles in den Shownotes oder in der Beschreibung finden, je nachdem, ob ihr euch das bei YouTube oder über den Podcast entsprechend reinzieht. Alex, cool, ich danke dir für die Zeit, für deine Insights zu dem Thema. Wünsche dir, dass die Endhärte extrem wird. Ja? Extreme ja. Endhärte. Und ja, bedanke mich bei den Zuhörern, die bis zum Ende jetzt hier dabei waren. Und ja, sag in Hamburg sagt man Tschüss, bis zum nächsten Podcast.
Arne, vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen und ebenfalls Ciao, Baba.
Adios.